Ja, ihr Lieben, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen und ja, auch so eine Abendmahlfeier oder so ein Brotbrechen ist auch immer eine schöne Einleitung, weil es zeigt auch mal wieder das Zentrum, worum es in der ganzen Bibel geht, worum es in unserem ganzen Leben gehen sollte. Und es zeigt einfach die Größe Gottes und die Liebe Gottes. Und das war auch dem Apostel Paulus immer ein Anliegen, das weiterzutragen, auch an die Gemeinden, wo er unterwegs war. Und da möchten wir auch heute ein Kapitel daraus lesen, aus dem Titusbrief. Es ist ein kurzer Brief an seinen Mitstreiter Titus. Und da möchte ich gerade das erste Kapitel daraus lesen. Titus Kapitel 1. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben des auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. An Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe, wenn einer untadelig ist, Mann eine Frau und treue Kinder hat, über die Kleine keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein und als sein Haushalter Gottes nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt Widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen das ganze Häuser durcheinander mit ihrem unnötigen, ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie sich streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem Werk untüchtig sind. Ja, ein ernstes Kapitel, auch ein bisschen heftig, die Ansprache vom Apostel Paulus hier. Und der Titus, das war ja ein Mitstreiter von ihm, der war auf der zweiten und dritten Missionsreise wohl mit ihm unterwegs. Und ähnlich wie der Timotheus hat der Apostel Paulus immer geguckt, dass er auch junge Leute mitnimmt in seinen Dienst, sie weiter vorbereitet und sie einspannt. Und er hat auch welche gefunden, wie schon gesagt, der Timotheus war einer und der Titus war ein anderer. Und dann hat er noch andere Begleiter gehabt, wir kennen auch den Silas noch, der mit ihm unterwegs war, oder der Barnabas. Aber hier schreibt er dann Titus und überträgt ihm eine Verantwortung. Und die ist gar nicht so einfach. Ich möchte heute keinen Vortrag über Ältestenschaft halten. Das ist natürlich da die Kriterien, die ein Ältester haben möchte. Sondern ich möchte das allgemein sehen, wie, was das uns allgemein zu sagen hat. Weil es doch im Kern die Verbindung schafft zwischen dem, was der Herr Jesus gemacht hat, was er uns gebracht hat, die Gnadenbotschaft und unserem praktischen Leben. Da macht der Titusbrief eine ganz klare Verbindung dazu. Zu dem, was in uns geschehen ist, in unserem Herzen und in dem, was wir ausleben. Ein sehr bekannter Kernvers auch aus dem Titusbrief ist zum Beispiel der Kapitel 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Aber da fährt er weiter und sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das ist so ein bisschen das Hauptthema dieses Briefes und auch das Anliegen, warum der Apostel Paulus das schreibt. Es waren gläubige Menschen, die errettet waren, diese Gnade Gottes auch angenommen haben Aber die haben mit ihrer Lebensgewohnheit gehabt, die mit dem Willen Gottes und mit dem, ja, mit Gott eigentlich nicht zu vereinbaren war. Und ich denke, das ist auch trefflich in unserer Zeit. Die hatten damals ihre Themen mit den, zum einen die Juden, die wir da lesen, aber auch die Kreter selbst hatten wohl ein bisschen eine, ja, andere Kultur. Und natürlich sind kulturelle Dinge erst einmal nicht problematisch, aber sie können schwierig werden, wenn sie dem Wort Gottes entgegenstehen. Ja, wenn wir den ersten Abschnitt sehen, wie der Apostel Paulus ihn begrüßt, ist es doch ein sehr langer Gruß, den Titus, und sagt ihm, ja, stellt er sich vor, und diese Gnade Gottes, wie er ihn ins Fokus stellt, Auserwählte Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Und das malt dem Titus nochmal vor, was wir alles haben, diese lebendige Hoffnung, dass für was wir eigentlich da sind und leben. Diese Perspektive auf die Ewigkeit, auf unseren Herrn Jesus Christus, dieser Gott, der nicht lügen kann, dieser treue Gott. Im Timotheusbrief schreibt er ihm, wir sind untreu, aber wenn wir auch untreu sind, Gott ist aber treu. Er ist treu. Wir Menschen, wir reden manchmal Dinge und halten sie nicht, aber Gott hat sein Wort gegeben und das hält er zu 100%. Da können wir uns 100% darauf verlassen, das wird so kommen. Da können wir uns daran festhalten und das ist gut so. Es ist gefährlich, das Wort Gottes anfangen zu verstellen. Da ist nichts mehr sicher, nichts mehr fest. Wir tun uns damit keinen Gefallen, geistlich. Weil dann ist alles auf einmal relativ. Und so ein Christenleben macht doch nicht arg viel Sinn. Wenn alles beliebig ist, wenn auch das Wort Gottes irgendwann mal beliebig wird und frei interpretiert wird, wie es einem beliebt. Sondern es ist deutlich, er ist treu und er kann nicht lügen. Gott kann alles, aber lügen kann er nicht. Und das ist doch so wunderbar. Und der Apostel Paulus, der zeigt auch hier, dass er einen Auftrag hat von Gott. Er ist betraut worden, eben dieses Wort, das Gott ihm gegeben hat, es weiterzutragen. Er ist beauftragt worden, diese Verkündigung dieses Wortes. Und wir wissen ja die Begebenheit, wo der Apostel Paulus durch Mazedonien, durch ganz Kleinasien gezogen ist und Gemeinden gegründet hat. Und er hat einen großen Wirkungskreis gehabt. Er war sozusagen der Apostel der Heiden. Er hat das Evangelium aus Jerusalem, aus Israel herausgetragen, so dass wir auch das Evangelium annehmen durften. Wir sind dankbar dafür. Und er durfte auch einiges am Wort Gottes beitragen, auch die ganzen Briefe, die wir von ihm haben. Sie sind Wort Gottes. Gott hat es ihm geoffenbart. Und da sagt er an Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Und das ist doch so eine schöne Sache, dass die Verbundenheit da aufgrund des Glaubens war. Und ich denke, wir würden uns auch viele nicht kennen, wären wir nicht gläubig. Das ist die Verbundenheit, ist eben der Glaube, den wir haben. Sonst würden wir niemals aufeinander getroffen sein. Es ist das, was uns verbindet. Nicht nur hier auf der Erde, sondern es wird auch das sein, was uns im Himmel verbindet. Dort werden wir uns wiedersehen. Mein echtes Kind. Und so schreibt es auch an dem Timotheus. Ein echtes Kind. Da ist es eben eine sehr enge familiäre Beziehung. Der Apostel Johannes schreibt in seinem Brief, im ersten Brief, dass gerade diese Geschwisterliebe, diese familiäre Beziehung, eben geistlich familiäre Beziehung, unglaublich wichtig ist und ein Merkmal eines Gotteskindes ist. Daran sieht man die Liebe zu Gott, dass wir die Geschwister lieben, die Brüder lieben. Das ist ein Merkmal von Gläubigen. Nun ist es ja so, das ist der Optimalzustand. Und da gibt es ja Gemeinden, da ist es nicht so weit her mit der Liebe. Da geht es manchmal auch drunter und drüber. Aber auch mit der Liebe zu Gott. Und das merkt man dann schon an dem Leben, an dem, wie sich so eine Gemeinde gestaltet. Und das war hier in Kreta auf dieser Insel wohl ein Thema. Das Evangelium kam zu ihnen und Apostel Paulus hat diesen Titus da zurückgelassen, weil da noch irgendwas im Argen war. Man weiß es nicht warum, aber da waren wohl keine Älteste da. Und der Titus hatte die Aufgabe, da welche einzusetzen, und da kriegt er ganz genaue Anweisungen vom Apostel Paulus. Und wir sehen, dass der Titus da ja eine schwere Aufgabe hatte. Also ich finde, ich weiß nicht, ob ich es mir zugetraut hätte, da Älteste zu benennen. Also da kann man vieles falsch machen. Aber worum es mir auch bei diesen Kriterien allen geht, denke ich, dass wir sehen, dass es bei dieser Auswahl im Werk des Herrn nicht um Menschen geht, die hochbegabt sind, nicht um Menschen geht, die wohlhabend sind, die einen guten Einfluss haben, die rhetorisch toll sind, die irgendwelche menschlichen Vorzüge haben, sondern es geht um Charaktereigenschaften. Um Charaktereigenschaften, die ja, dem Wort Gottes eben entsprechen. Natürlich gibt es auch die Voraussetzungen, zum Beispiel Mann einer Frau. Klar, es ist sehr wichtig, dass es ein Ältester auch Verständnis hat für die Familien. Wenn er vorsteht, dann muss er natürlich auch ein Verständnis dafür haben. Von daher ist es ganz im Gegensatz zum Zölibat, das eigentlich unbiblisch ist, gerade nach dieser Stelle. Kann einer, der keine Frau hat, eigentlich gar nicht Vorsteher sein in der Gemeinde. Sollte es nicht. Also wir sehen auch da, dass da Bibel ganz komisch interpretiert wird und wurde. Aber es geht darum, dass hier Menschen eingesetzt werden, die eine Gemeinde leiten können, und zwar in geistlicher Hinsicht. Und nicht nur leiten, ich sagte schon, es geht nicht um Begabung, sondern es geht um Vorbild. Es geht um die Vorbildfunktion, und die sollten sie haben aufgrund ihrer, ja, ihrer Lebensweise. Steht da, was sie nicht sein sollten und was sie auch wiederum sein sollten. Sie sollten nicht zornig sein, nicht trunken, nicht schändlich im Gewinn nachstrebend. Und dann kommt das Sondern. Sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig und beherrscht. Das sind ja, Charaktereigenschaften, aber auch Zielsetzungen in einem Leben. Wenn man das so liest, sagt man, ja, ist logisch. Ist ja eigentlich, jeder Gläubige sollte diese Ziele haben in seinem Leben. Aber so selbstverständlich ist das nicht. Deshalb steht es auch heute noch für uns da. Und ich denke, wir liegen auch in der Gefahr, und auch manche Gemeinde, dass sie sagen, okay, da hast du ein paar so reiche Leute, die führen das Regiment an, weil sie schon Firmen haben, und die haben schon immer so den Drang, als Führungskraft aufzutreten. Also machen sie in der Gemeinde gerade weiter, weil sie das gut können. Sie können gut managen, sie können gut einteilen. Ja, die braucht man auch. Aber sind es die geeigneten Leute, eine Richtung, eine Basis für eine Gemeinde zu sein? Ist es auch, ich möchte es aufs Kleinere unterbrechen, auch in einer Familie? Weil gerade dieser Bezug macht er ja, dass praktisch auch eine, so jemand, der die Gemeinde anführt, sollte ja auch eine Familie ja, ein Anführer sein, in der geistlichen Hinsicht. Nicht in menschlicher Hinsicht. Nicht das ganze Managen und toll sein und was weiß ich, wie toller Organisator sein. Das kann natürlich auch zusätzlich eine gute Begabung sein. Das ist richtig. Ist ja kein, nicht verkehrt. Aber das ist nicht das Hauptkriterium. Und es ist auch nicht das, was einen fähig macht, ein geistlicher Leiter zu sein. Sondern es sind diese Dinge, die auf Gott ausgerichtet sind. Diese Eigenschaften, die auf den Herrn Jesus hinweisen. Und das zeigt uns dieser zweite Abschnitt, dass unser Leben auf den Herrn Jesus hinweisen soll. Im dritten Abschnitt sehen wir, dass der Apostel Paulus ganz konkret wird und auch den Finger in die Wunde legt und sagt, ha, selbst einer von ihnen sagt, die Kreter sind, wie steht es denn, von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Boah, das ist aber hart. Wie kann man sowas sagen? Geht es? Kann man sowas noch sagen? Ja, das war ihr Problem. Das war das Problem der Kreter. Vielleicht haben wir ein anderes Problem in unserer Gesellschaft. Vielleicht sind wir oberflächlich geworden. Relativ allem. Gleichgültig. Vielen Dingen. Ich weiß es nicht. Aber das war das Problem damals der Kreter.
Die haben es mit der Wahrheit nicht so genau gehabt.
Böse waren sie, faul waren sie auch. Ja, das sind lauter so Eigenschaften, die sind eigentlich für ein Gotteskind nicht haltbar. Auch wenn es kulturell so etabliert ist. Aber ich kann mich erinnern, ich komme aus Rumänien und da war es ähnlich, wenn sich zum Beispiel Zigeuner bekehrt haben. Für die war es ein Bruch mit ihrer Kultur. Weil bei denen war es ganz normal, dass du geklaut hast. Die haben das gelernt von Kindesbeinen an. Also ich weiß, unsere Tore waren immer abgeschlossen, die waren immer zu. Auch tagsüber, da waren Stacheln obendran, so wurde jedes Grundstück verteidigt sozusagen, oder man hat einen scharfen Hund daheim gehabt. Das war normal. Das kannte ich als Kind so. Du bist nicht irgendwo in den Hof reingegangen. Und dann, wenn eine Zigeunerin kam, da durftest du nicht aufmachen, weil die hat nur einen Schritt reingemacht, hast die Tür nicht mehr zugekriegt und hat die geklaut. Da musstest du immer nachher gucken, ob noch alles da ist. Das war ganz normal, das war meine Kindheit. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt rassistisch ist oder nicht. Nein, aber das war so eine Realität und ich kenne von einigen, die sich dann bekehrt haben und die davon aus dieser Kultur ausbrechen mussten. Das war auch nicht so einfach. Die haben zum Teil auch mit den ganzen Familien gebrochen, weil die da nicht mehr mitgemacht haben. Und so sehen wir schon, dass es grundsätzlich ist, soll man nicht die Kultur komplett auf den Kopf stellen. Ich glaube, dass vor allem die Missionare, die gehen ja auch nicht irgendwie die deutsche Kultur weiterzutragen in die weite Welt. Aber es gibt doch manchmal in so Kulturen Eigenschaften, die kannst du einfach nicht mitnehmen ins Christenleben. Und das war wohl bei denen so. Das war ganz normal, dass man da gelogen hat und dass man nichts geschafft hat und dann so sich gut hat gehen lassen und vielleicht durch Klaue und ich weiß nicht, was die böse Tiere jetzt da alles beinhaltet. Vielleicht waren sie auch gewalttätig, vielleicht haben sie ja gestohlen. Wenn man nicht arbeitet, hat man auch nichts. Da muss man irgendwie die Sache doch herkriegen für den Alltag. Und das ist etwas, was den Herrn verunehrt. Und das war denn ihr Thema und der Timotheus sollte da eingreifen. Ich finde es sehr steil, dass so ein junger Mann dann denen sagen soll, ja Leute, das geht nicht. Möglicherweise haben die Leute gesagt, aber Titus, stell dich doch nicht so an, das ist doch normal. Das macht doch jeder. Was hast du für ein Problem? Und genau das ist der Punkt auch in der heutigen Zeit. Nicht, weil jeder das macht, ist es auch immer gut. Sondern wenn Gott etwas sagt, dann ist es gut. Wir leben zwar auch in einer Zeit von Demokratie, wo so die Mehrheit bestimmt, wo es lang geht, aber nicht alles, was die Mehrheit macht, ist immer gut. Das wissen wir. Das haben wir auch gelernt aus der Geschichte. Die Mehrheit hat sich so manches Mal vertan. Auch in ihren Entscheidungen, welchen Führer sie sich geholt haben und gesucht haben. Es war nicht immer gut. Und da sollte der Titus da streng zurechtweisen und darauf achten, dass ihr Glaube gefestigt bleibt, dass ihr Blick auf den Herrn Jesus gerichtet bleibt. Und da scheint es auch, dass sich Juden da verirrt haben auf Kreta, dass die auch schon da unterwegs waren. Und wir wissen auch von Missionsreisen vom Apostel Paulus, dass immer, wo der Apostel Paulus unterwegs war, da haben die Juden immer Schwierigkeiten gemacht. Nicht nur Juden, aber hauptsächlich. Der ist immer in die Synagoge zuerst gegangen, bis sie ihn aus der Synagoge rausgeschmissen haben und dann hat er eine Gemeinde gegründet. Aber zuerst ist er immer zu den Juden gegangen, hat denen das Wort Gottes gebracht. Und hier waren auch welche und die hatten ja diese besondere Lehre, das lernen wir vor allem im Brief an die Galater, schreibt Apostel Paulus, das ganz besonders, die hatten ja ein ganz großes Thema mit den Judaisten. Die sind ja eingedrungen und die haben gesagt, Leute, ihr könnt nicht gerettet werden, ihr müsst noch Beschneidung und die Gesetze halten und die Feste. Ihr müsst praktisch das ganze Judentum noch mitnehmen, nur dann seid ihr echte Christen, nur dann könnt ihr errettet werden. Ich würde es immer so bezeichnen, das sind doch die jüdischen Sakramente, die man da nehmen musste, machen musste. Wir haben heute andere in unserer Kirchenlandschaft. Und das sollte
ihnen ganz klar sein, sie sollten unterscheiden. Auf der einen Seite die Errettung, die der Jesus gibt, und auf der anderen Seite das Leben, das eben von dieser Errettung bezeugt. Dass man es nicht trennen kann voneinander. Weil das ist die große Gefahr bei dieser Religiosität. Du erfüllst diese ganzen rituellen Dinge und nachher gehst du raus und sagst, ich bin doch okay, lebst dein Leben, dass man gar nichts davon sieht. Das sollte nicht so sein bei Christen. Sondern unser Leben sollte eine Botschaft davon sein, was in unserem Herzen passiert ist. Sollte eine Botschaft sein von der Gnade Gottes, die erschienen ist, heilbringend allen Menschen. Davon sollte sie eine Botschaft sein, sollte unser Leben eine Botschaft sein. In Vers 14 steht ja nicht auf, dass sie, damit die Lehre gesund ist. Ich wies schon darauf hin, dass man sich an der Bibel orientieren soll. Nicht auf Legenden, auf Erzählungen, auf Erfahrungen. Erfahrungen sind auch mal positiv. Aber Erfahrungen können auch von der Bibel durchaus abweichen. Und nicht immer das Richtige sein. Sondern man soll fähig sein, in der Lehre zu Hause zu sein. Menschen, hier ging es sogar noch viel weiter, der Titus sollte zurechtweisen und in Ordnung bringen. Das ist noch eine viel größere Verantwortung, weil das muss man auch wirklich damit beschäftigen, intensiv, weil man die Verantwortung ja für mehrere übernimmt. Es geht ja nicht nur um mich, sondern um viele andere. Und das ist eine deutlich höhere Verantwortung. Da erinnere ich mich an einen Bruder, der sagte im Hinblick auf das, weil auch jemand mal einen Quatsch gepredigt hatte und dann wurde er korrigiert und dann war er etwas zornig, ein älterer Bruder. Und da sagte der jüngere Bruder, sagte, weißt du, lieber Bruder, wenn meine Handuhr falsch geht, dann komme ich zu spät. Aber wenn die Turmuhr falsch geht, dann kommt ein ganzes Dorf zu spät. Und darum geht es auch, darum, wenn wir Entscheidungen haben für mehrere Menschen, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf viele, viele. Und das ist eine viel, viel größere Verantwortung, auch gerade hier im Hinblick auf die Ältesten, die er da einsetzen sollte, die ein Zeugnis sein für alle andere sollten, die auch die Leitung übernehmen sollten. Ja, ich denke, wir sind auch solche in den Familien. Wir haben jetzt keine jungen Leute hier, die sind oben in Fit to Follow. Wir sind lauter Erwachsene, die auch Jüngere um sich haben, die sich orientieren in den Familien, aber auch in der Welt, in der Arbeit, am Arbeitsplatz, wo wir auch stehen. Und da geht es darum, bin ich eine Orientierung oder bin ich ein Irrlicht? Bin ich ein Leuchtturm oder weiß ich in die falsche Richtung mit meinem Leben? Denke mir, ist alles entspannt, alles prima. Schlussendlich sagt er, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein. Es ist einfach, sie tun es aus einer falschen Gesinnung, sie tun es aus einer falschen Motivation. Auch religiöses Frommes kannst du tun, und es ist unrein. Wenn du es aus der falschen Motivation, aus dem falschen Grund tust. Er erklärt es dann und sagt, sie sind befleckt, sondern auch ihr Gewissen ist befleckt. Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Es ist schmutzig. Und sie wissen es. Sie gehen trotzdem den Weg. Sie wissen, dass sie, was sie tun, ist nicht richtig. Und das ganz Schlimme ist, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem Gut untüchtig sind. Also wir sehen auch hier wieder dieses Prinzip, weil sie eben innerlich nicht echt sind, sind sie auch nicht einmal in der Lage, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Sie sind untüchtig. Sie sind unfähig sozusagen. Auch selbst wenn sie schöne Schauspieler sind, eine Zeit lang wird es sich halten, aber es wird auffliegen. Es hat keinen Wert. Und für Gott ist es auch kein reiner Wandel. Es ist immer dieses Prinzip auch im Neuen Testament, dass das, was in deinem Herzen ist, das zeigst du auch heraus. Und wie manche Christ sich einfach das Leben schwer macht, indem er weiß, worum es geht und ein Leben führt, das nicht in Ordnung ist. Und hier diese Menschen, die da die Kreter verführen wollten, von denen zeigt er, die sind ganz böse. Die sind nicht einmal echt. Das sind böse Menschen. Sie geben vor, Gott zu kennen. Aber sie sind zu jedem Werk untüchtig. Und das ist das Schöne, dass Gott uns fähig gemacht hat. Er hat uns tüchtig gemacht. Gerade durch diese Gnade Gottes, die erschienen ist, durch den Jesus. Wir sind in der Lage, ein Leben zu führen, das ihn ehrt. Ein Leben zu führen, das ihn repräsentiert, damit andere Menschen auf ihn hingewiesen werden können. Und das ist der Unterschied eben zu diesen bösen Menschen, die die Leute verführen. Dass wir durchaus tüchtig sind. Es liegt nur an uns, wie wir uns entscheiden. Lassen wir uns doch vom Zeitgeist einfach treiben und sagen, jo, macht doch jeder so. Lassen wir es doch laufen, ist doch prima. Ist alles gut. Oder ist es so, dass wir das Wort Gottes nehmen und sagen, das ist die letzte Instanz und das ist das, das ist der Maßstab, an dem ich mich orientiere, an dem ich mein Leben orientiere. Es ist bei weitem nicht mehr so selbstverständlich heute in der Zeit, dass auch Christen das noch als endgültigen Maßstab nehmen. Weil auch die Christenheit doch etwas sehr durchwachsen ist. Mehr und mehr auch davon abkommt, das Wort Gottes als die reine Lehre zu betrachten. Oder auch danach zu streben, diese reine Lehre sich anzueignen. Da möchte ich einfach, auch angesichts, dass wir das Brotbrechen jetzt gefeiert haben, ermutigen, dass wir doch authentisch sind, dass wir in das, was wir im Herzen haben, auch nach außen leben. Dass wir Gott die Ehre geben und dass wir ihm Recht geben und seinem Wort uns ans Fest daran halten, damit wir zu seiner Ehre leben können, damit auch diese Gnade Gottes, die erschienen ist, weiter verkündigen können, dass Menschen danach fragen und dass Gott am Schluss geehrt wird. Er möge uns dazu helfen. Amen.